FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS, in das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Heute mit Dr. Dieter Heidmann. Eine Seele für Europa. Plädoyer für eine europäische Leidenschaft. Dieses Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Es richtet sich insbesondere an die Generation, die ein vereintes Europa immer nur als eine Selbstverständlichkeit erlebt hat. So ist es leider nicht. Die Zukunft Europas wird durch Nationalisten und Populisten, aber auch durch die Egoismen der Mitgliedstaaten bedroht. Die Zukunft Europas werden wir nur gewinnen, wenn es gelingt, in der europäischen Politik eine neue Flamme der Begeisterung, eine neue Leidenschaft einzubringen. Wir müssen Europa eine Seele geben. Dr. Dieter Heidmann ist evangelischer Pfarrer und Politikwissenschaftler. Der begeisterte Europäer hat als Vertreter der evangelischen Kirchen in Europa gegenüber der EU in Brüssel gearbeitet. Er ist Gründer und Vorstand verschiedener europäischer Netzwerke, die sich für die Einigung Europas einsetzen. Dr. Dieter Heidmann publizierte regelmäßig zu Europa und hat mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Europa herausgegeben. Und wie kam es dann zu diesem Buch?
Ja, hallo Herr Wolf, herzlichen Dank für die Einladung. Zu diesem Buch kam es eigentlich, weil ich gemerkt habe, das, was mich an Europa begeistert und weshalb ich Europa so wichtig finde, ist gar nicht mehr selbstverständlich. Für viele Menschen, vor allem jüngere Menschen, ist Europa so selbstverständlich geworden, dass sie gar nicht mehr drüber nachdenken, dass das, was Europa ausmacht, eben doch eine sehr sensible Sache ist und dass man dafür arbeiten und kämpfen muss, dass das, was uns Europa bedeutet, erhalten bleibt. Deshalb habe ich dieses Buch vor allem für jüngere Leute geschrieben, mich bemüht, es einigermaßen lesbar zu machen. Es ist meinen Kindern und ihren Freundinnen und Freunden gewidmet, die jetzt 18, 20, 25 Jahre alt sind und in allen Teilen Europas unterwegs sind. Ich möchte Ihnen gerne in der kommenden Stunde Teile dieses Buches vorstellen und ich möchte gern einsteigen mit der Frage, warum Europa unsere Zukunft ist. Bevor wir das machen, hören wir allerdings ein bisschen europäische Musik. Hören wir keine europäische Musik?
Nicht.
Herr Wolf schüttelt den Kopf, dann machen wir es andersrum. Ich fange an zu lesen, Herr Wolf sucht so lange die Musik und dann gucken wir, wie weit wir kommen mit der Zukunft Europas. Eine Seele für Europa, die Einleitung heißt, es geht um unsere Zukunft. Als in Großbritannien über den Austritt aus der Europäischen Union abgestimmt wurde, blieben die meisten jungen Briten zu Hause. 64% der 18- bis 24-Jährigen haben sich nicht an dem Brexit-Referendum beteiligt. Was hatte diese Abstimmung auch mit ihnen zu tun? Inzwischen ist klar, dass der Preis für diese politische Enthaltsamkeit hoch ist. Verlust der Freizügigkeit, wirtschaftliche Isolierung und ein Wiederaufbrechen alter Konflikte. Schon jetzt, am Ende des Prozesses, der zum Brexit führen sollte, ist Britannien jedenfalls nicht mehr groß, sondern zersplitterter denn je. Selbst wenn sich die Briten im letzten Augenblick noch anders entscheiden sollten, hat Großbritannien in den vergangenen Jahren etwas Wesentliches verloren. Sein europäisches Lebensgefühl, das für Offenheit, für Vielfalt und die Überzeugung stand, die Aufgaben der Zukunft nur gemeinsam bewältigen zu können. Die Öffnung der Insel, die in den 60er Jahren begonnen hatte, wird von einem Isolationismus verdrängt, bei dem man den Eindruck hat, dass er vor allem durch den Narzissmus der politischen Akteure angetrieben wird. Am Beispiel Großbritanniens lässt sich wie in einem Reagenzglas der Konflikt zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsentwürfen in Europa beobachten. Auf der einen Seite ein European Way of Life, ein europäischer Lebensstil, der für Versöhnung steht, für Freiheit und für mehr Gemeinsamkeit. Und auf der anderen Seite der Versuch, all das, was in den vergangenen Jahrzehnten im europäischen Einigungsprozess erreicht worden ist, wieder zurückzudrehen. Die Auseinandersetzung mit Populismus und Nationalismus wird nicht nur in Großbritannien geführt, sondern auch in Frankreich, in Italien, in Österreich, in Ungarn, in Tschechien und nicht zuletzt auch hier in Deutschland. In diesem Konflikt um die Zukunft Europas geht es um alles. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Es geht um die Ziele, um die Werte, nach denen wir leben wollen. Es geht um unsere Freiheit, um die Vielfalt in unserem Leben und letztendlich auch um unser Überleben. Die Aufgaben der Zukunft, von der Sicherung des Friedens bis zum Stoppen des Klimawandels, werden wir nur bewältigen können, wenn wir in Europa gemeinsam an einem Strang ziehen. Ein Rückfall in den Nationalismus würde nur dafür sorgen, dass die großen Herausforderungen dieser Welt nicht mehr rechtzeitig angegangen werden. Oder dass eben andere über unsere Zukunft entscheiden. Wir brauchen deshalb mehr Europa. Dieses Buch richtet sich insbesondere an die Generation, die ein vereintes Europa immer nur als Selbstverständlichkeit erlebt hat. Das ist es leider nicht. Die Zukunft Europas, unsere Zukunft, hängt davon ab, dass die Flamme der Begeisterung weitergegeben wird, die der französische Staatspräsident de Gaulle 1962 in seiner Ludwigsburger Rede bei der Jugend ausgemacht hat. Damals sagte de Gaulle, auf Deutsch übrigens, obwohl er kein Deutsch konnte, er hatte die Rede vorher auf Deutsch auswendig gelernt. Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu sein. Man braucht ja nur die Flamme der Begeisterung in Ihren Augen zu beobachten, die Kraft Ihrer Kundgebungen zu hören, bei einem jeden von Ihnen die persönliche Leidenschaftlichkeit und in Ihrer Gruppe den gemeinsamen Aufschwung mitzuerleben, um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. Soweit de Gaulle. Ich glaube, auch die Zukunft Europas werden wir nur gewinnen, wenn es uns gelingt, in die europäische Politik eine neue Flamme der Begeisterung, eine neue Leidenschaft einzubringen. Wir müssen Europa eine Seele geben. Und jetzt hören wir europäische Musik, die ein bisschen was von dieser Seele widerspiegelt, von der französischen Sängerin Sass, das Lied Demain c'est toi, ein Lied, das geschrieben ist für das noch nicht geborene Kind und sozusagen den Kindern der Zukunft gewidmet. Demain c'est toi.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Dieter Heidmann.
Ich lese aus dem Buch Eine Seele für Europa. Eine Seele für Europa. Kann denn ein Kontinent eine Seele haben? Der Begriff einer Seele für Europa stammt aus einem Vortrag, den der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors im Mai 1992 bei einem Dialogtreffen mit Vertretern der Kirchen gehalten hat. Delors sagte damals, wenige Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Wiedervereinigung Europas, und ich zitiere, »Wir betreten nun eine faszinierende Zeit. Vor allem vielleicht für die junge Generation. Eine Zeit, in der die Debatte über die Bedeutung des Aufbaus Europas ein wesentlicher politischer Faktor werden wird. Wenn es uns in den kommenden 10 Jahren nicht gelingt, Europa eine Seele, eine Spiritualität, eine tiefere Bedeutung zu geben, dann wird das Spiel zu Ende sein. Vertrauen Sie meiner Erfahrung. Wir werden mit Europa keinen Erfolg haben mit ausschließlich juristischen Fachkenntnissen oder wirtschaftlichem Know-how. Es ist unmöglich, das Potenzial des EU-Vertrags ohne frische Luft, ohne Spiritualität in die Praxis umzusetzen. Daher möchte ich die intellektuelle und spirituelle Debatte über Europa wiederbeleben. Und diese Debatte muss frei und offen sein. Wir wollen sie nicht kontrollieren, sondern als ein offenes Gespräch, als eine demokratische Diskussion und nicht als ein Monopol von Technokraten begreifen. Ich möchte ein Forum schaffen, einen Raum für eine freie Diskussion für Männer und Frauen mit Spiritualität, für Gläubige und Ungläubige, für Wissenschaftler und Künstler, Junge und Alte. Soweit Delors. Die Absicht des Kommissionspräsidenten war also nicht, wie oft missverstanden wird, die Europäische Union in eine christlich geprägte Staatengemeinschaft zu verwandeln, die säkular geprägte EU sozusagen zu taufen, sondern einen Austausch über die tiefere Bedeutung Europas anzustoßen. Wörtlich sprach Delors hierbei von Meiotik. Das ist eine Form des philosophischen Dialogs, die auf den antiken Philosophen Sokrates zurückgeführt wird. Die Besonderheit dieser Form des Austausches ist, dass nicht der Lehrende seine Erkenntnis weitergibt, sondern die Lernenden selbst durch den Dialog neue Erkenntnisse entwickeln. Heute würden wir vielleicht sagen, eine partizipative Methode zur Weiterentwicklung der Europäischen Union. Die Voraussetzung hierfür ist die Freiheit oder, wie Delors sagt, frische Luft für die europäische Idee. Was aber macht in diesem Dialog die Seele Europas aus? Nach der Definition des italienischen Philosophen und Theologen Giordano Bruno, der im Jahr 1600 durch die römisch-katholische Kirche hingerichtet und im Jahr 2000 von ihr rehabilitiert wurde, wobei natürlich zu fragen ist, was ihm diese Rehabilitation dann noch genützt hat. Nach Giordano Bruno ist die Seele, und ich zitiere ihn, die Form aller Dinge. Sie ist die überall ordnende Macht für die Materie und sie herrscht in dem Zusammengesetzten. Sie bewirkt die Zusammensetzung und den Zusammenhalt der Teile. Diese Definition, die Seele ist das, was das Zusammengesetzte zusammenhält, die verführt natürlich geradezu, sie auf die Europäische Union zu übertragen. Die Seele Europas wäre demnach, was die europäische Gemeinschaft im Innersten zusammenhält, bei all der Vielfalt der Menschen und Völker in Europa. Aber was ist das? Wofür steht diese Seele Europas? Ich glaube, dass die Europäische Union tatsächlich eine solche Seele hat und dass wir sie in den Zielen und Werten finden, die in Artikel 2 und 3 und in der Präambel des EU-Vertrags festgelegt sind. Diese Werte bilden den eigentlichen Kern der Europäischen Union. Die Präambel des Vertrags über die Europäische Union sagt dazu, und ich zitiere, schöpfend aus dem kulturellen, dem religiösen und dem humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben. Eingedenk der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen, in Bestätigung ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit, haben die Mitgliedstaaten beschlossen, eine Europäische Union zu gründen. Und dann kommt die Unterschrift der Mitgliedstaaten. Artikel 2 des EU-Vertrags fasst die Werte der EU zusammen. Da heißt es dann, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Und diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus und Nichtdiskriminierung, durch Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Soweit der EU-Vertrag und ich zitiere den deshalb in meinem Buch so ausführlich, weil ich glaube, dass hier die Grundlage der europäischen Gemeinschaft festgelegt wird. Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, diese Werte bilden die eigentliche Seele der Europäischen Union. Und die Angriffe der Populisten richten sich deshalb auch genau gegen diese Seele Europas. Denn nach ihren Vorstellungen sollen Menschenrechte nicht mehr für alle Menschen in Europa gelten, sondern nur noch für bestimmte. Und in den Ländern, in denen populistische Regierungen die Regierungsgewalt übernommen haben, in Ungarn zum Beispiel oder in Polen, haben sie als erstes die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt. An die Stelle einer gemeinsamen Zukunftsvision sind die Wir-zuerst-Strategien getreten. Ungarn zuerst oder Österreich zuerst oder Polen zuerst oder jetzt Großbritannien zuerst. Manchmal auch vielleicht nur ich zuerst. In der Auseinandersetzung mit dem Populismus in Europa geht es um die Weiterführung des europäischen Lebensmodells, das in diesen Werten seinen Niederschlag gefunden hat. Die Rede von der Seele Europas hat aber noch einen zweiten Aspekt, den Delors nur indirekt anspricht. Er hat damals gesagt, wenn es uns in den kommenden Jahren nicht gelingt, Europa eine Seele, eine Spiritualität, eine tiefere Bedeutung zu geben, dann wird das Spiel zu Ende sein. Das hebräische Wort, das wir im Deutschen als Seele übersetzen, heißt Nefesh. Und diese Seele ist nach biblischer Vorstellung der Sitz des Lebens. Sie kennen das vielleicht aus der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und er blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dieser Atem, das, was das Leben in einem Menschen ausmacht, das ist nach biblischer Vorstellung die Seele. Bei der Seele Europas würde es dann aber nicht nur um die inhaltliche Ausrichtung am Wohl aller Menschen gehen, sondern auch um die Dynamik, um das, was Europa lebendig macht, um die Leidenschaft, mit der wir den europäischen Einigungsprozess vorantreiben. Diesen Aspekt finden wir spannenderweise dann auch wieder in der Präambel des EU-Vertrags, wenn die Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten bei der Vertragsunterzeichnung ihre Entschlossenheit nochmal betonen, den mit der Gründung der europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben. Diese Entschlossenheit ist in den Krisen der vergangenen Jahre an vielen Stellen verloren gegangen. Europa ist müde geworden. Deshalb ist der Versuch einer Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit, wie ihn zum Beispiel der französische Präsident Emmanuel Macron 2017 mit seiner Rede an der Sorbonne unternommen hat, umso wichtiger. Wir werden die Zukunft Europas eben nicht nur gewinnen mit guter Wirtschaftspolitik oder guter Rechtsprechung. Wir brauchen auch eine Leidenschaft, eine Seele Europas. Und wie wir dahin kommen, erzähle ich gleich nach der nächsten Musik. Ich habe ein Stück Musik aus Schweden mitgebracht, sehr unbekannte Musik. Die Gruppe heißt The Soundtrack of Our Lives. Das ist eine CD, die wir mal geschenkt bekommen haben von der schwedischen Ratspräsidentschaft und die mit dieser Musik auch ein bisschen was von dem Lebensgefühl Europas rüberbringen wollten. Deshalb ist es auch richtig swingende Musik. Klingt ein bisschen so, wie wenn die Beatles in Schweden Urlaub machen.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Dieter Heidmann. Eine Seele für Europa.
Ich möchte Ihnen etwas zu den europäischen Träumen erzählen. Denn am Anfang der Geschichte Europas steht der Sage nach ein Traum. Als der Göttervater Zeus die liebliche Europa, die Tochter Asiens, entdeckt, ist er von ihrer Schönheit ganz hingerissen und entführt sie mit den Worten: Sei unbesorgt, du Schöne, denn einer herrlichen Zukunft trage ich dich entgegen. Diese Sage von der Entstehung Europas spiegelt schon gleich die andere Seite der europäischen Geschichte weiter wider. Denn die Entführung der Europa ist nur die erste unzähliger Gewalttaten, die Europa bis heute erlebt hat. Der Traum von einem geeinten Europa, das Frieden und Freiheit sichert und die Lebensbedingungen der Menschen verbessert, war immer auch ein Gegenentwurf zu den Kräften der Gewalt und der Unfreiheit, die ihr eigenes Wohl über das Wohl anderer setzen. Am Anfang des europäischen Einigungsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg stand spannenderweise ebenfalls ein Traum. In seiner Erklärung vom 9. Mai 1950 entwickelte der französische Außenminister Robert Schuman auf der Grundlage des Konzeptes von Jean Monnet den modernen Traum eines vereinten Europas. Seine Grundidee war damals, und ich zitiere aus dieser Erklärung Schumanns: Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache Zusammenfassung. Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen. Der erste Schritt zu dieser Solidarität der Tat sollte die Zusammenlegung der Schwerindustrie aus Kohle und Stahl und die Schaffung einer gemeinsamen hohen Behörde sein, die die Bestimmung jener Gebiete ändern, die lange Zeit der Herstellung von Waffen gewidmet waren, deren sicherste Opfer sie gewesen sind. Welch eine politische Vision, welch ein Traum nur 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ausgerechnet jene Industrieregionen, die in den vergangenen Kriegen die gegnerischen Parteien immer mit Waffen versorgt hatten, mit denen sie dann anschließend selbst zerstört wurden, sollten nun die Grundlage einer gemeinsamen Friedensordnung sein. Die Grundidee der europäischen Einigung war, die Erbfeinde wirtschaftlich miteinander so zu verflechten, dass ein weiterer Krieg unmöglich sein würde. Die Montanunion, wie sie genannt wurde, sollte jeden Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich machen, weil ja jeweils der andere, der ursprüngliche Gegner oder Erbfeind, die Rüstungsindustrie des Gegners mitkontrollierte. Robert Schuman verstand seinen Vorschlag als ersten Grundstein einer europäischen Föderation, die zur Bewahrung des Friedens unerlässlich ist. Die Größe der Aufgabe, die hier angegangen wurde, war Schuman sehr bewusst. Er sagte damals: Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Fast 70 Jahre nach dieser Erklärung von Robert Schuman und gut 60 Jahre nach den römischen Verträgen, in denen dann die Grundlagen dieser Gemeinschaft niedergelegt wurden, ist die Vision eines geeinten Europas, das für Frieden und Freiheit und Wohlstand einsteht, in der Europäischen Union in einem Maße verwirklicht worden, wie es sich Robert Schuman und die anderen Väter Europas wie Adenauer oder Gasperi nie hätten träumen lassen. Ein Krieg ist zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union tatsächlich nicht nur undenkbar, sondern auch strukturell unmöglich geworden. Die Europäische Union sichert manchmal auch gegen schwierige nationale Regierungen ihrer Mitgliedstaaten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und innerhalb der EU wurden die Grenzen für die Bürgerinnen und Bürger für Güter und Dienstleistungen weitestgehend abgebaut. In den meisten EU-Staaten hat dies nach dem Krieg zu einem Wohlstand geführt, der 1950 schlichtweg unvorstellbar war. Das gilt auch für jene mittel- und osteuropäischen Staaten, die erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zur EU gekommen sind. Und trotzdem stagniert die innere Entwicklung Europas seit einigen Jahren. Die EU wird vor allem über ihre Krisen wahrgenommen und die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 hat in vielen europäischen Ländern zu tiefgreifenden sozialen Verwerfungen geführt. Der wirtschaftliche Aufschwung in den letzten 10 Jahren ist an vielen Menschen, besonders in den südlichen und östlichen Ländern der EU, vorbeigegangen. In Deutschland werden diese gesellschaftlichen Verschiebungen, die durch die Krise in anderen Regionen Europas verursacht wurden, nur wenig wahrgenommen. Eine griechische Sozialarbeiterin hat mir einmal berichtet: Früher kamen die Mittelstandsfamilien zu mir und haben mir Geld zur Unterstützung der Armen gegeben. Und heute kommen dieselben Familien und bitten mich um Unterstützung, weil sie ihre Miete oder ihre Telefonrechnung nicht mehr bezahlen können. In Griechenland, in Spanien und in weiten Teilen Italiens liegt die Jugendarbeitslosigkeit auch 10 Jahre nach Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise immer noch über 30%. Aber auch in Kroatien, in der Slowakei oder in Zypern ist jeder Fünfte der unter 25-Jährigen arbeitslos. Eine ganze Generation junger Menschen geht hier verloren, weil sie keine Möglichkeit, ihre eigenen Lebensträume zu verwirklichen, sich mit ihren Fähigkeiten, ihren Begabungen in die Gesellschaft einzubringen. Wie soll denn jemand, der trotz guter Ausbildung seit 10 Jahren keinerlei Aussicht auf irgendeine Teilhabe an dieser Gesellschaft hat, noch Zutrauen in die Handlungsfähigkeit Europas haben, in den europäischen Traum haben? In den Mitgliedstaaten der EU hat der Eindruck der Menschen, dass die Politik ihre Sorgen nicht wirklich ernst nimmt und sie ihnen in vielen Bereichen keine Lösungsmöglichkeiten mehr bietet, zu einem Erstarken von rechts- und linkspopulistischen Parteien geführt. In der Krise gilt, dass einem das eigene Wohl näher ist als das der anderen. Nur ist dies ein Weg, der auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt ist. Denn längst sind die globalen Herausforderungen an die Politik so groß, dass nationale Lösungen unmöglich geworden sind. Robert Schuman hat in seiner Erklärung eine andere Vision von Europas Rolle in der Welt. Er wollte ein Europa, das der gesamten Welt ohne Unterschied und Ausnahme zur Verfügung gestellt wird, um bei der Hebung des Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens beizutragen. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und fast 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind viele Errungenschaften des vereinten Europas selbstverständlich geworden. Die Versöhnung zwischen den ehemaligen Erbfeinden, offene Grenzen und ein gemeinsamer Binnenmarkt. Aber Friede, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Wohlstand in Europa sind nicht selbstverständlich. Sie sind die Grundpfeiler eines europäischen Traums, den es zu verteidigen gilt gegen die, die ihn zerstören wollen. Europa lebt, glaube ich, ganz stark auch von Begegnungen. Das macht das, was am Ende auch diese Gemeinschaft ausmacht. Und deshalb habe ich Ihnen ein Musikstück mitgebracht, das eine europäische Begegnung schildert, allerdings mit dem ganz typischen Humor der Wise Guys, einer A Cappella-Gruppe aus Köln, von der wir jetzt das Stück Paris hören, Völkerverständigung der besonderen Art.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Dr. Dieter Heidmann, eine Seele für Europa. Plädoyer für eine europäische Leidenschaft.
Bevor ich weiterlese, möchte ich gerne noch ein paar persönliche Worte sagen zu dem Attentat in Halle, das wir diese Woche erlebt haben. Und das sich ja anschließt an andere Attentate ähnlicher Art, wo Menschen versuchen, unsere Gemeinschaft zu zerstören und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu zerstören. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wahrzunehmen, dass sich diese Attentate zwar zum einen immer gegen Minderheiten richten, jetzt in Halle sollte es die jüdische Gemeinde sein, in Christchurch in Neuseeland waren es Muslime, in Norwegen war es eine sozialistische Jugendgruppe, aber im Kern geht es darum, immer die Gesellschaft insgesamt zu treffen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft insgesamt zu treffen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass eben die Aggressionen der Nationalisten, der Populisten, der Rechtsextremen sich genau gegen diese Grundwerte richten, die die Seele Europas ausmachen, nämlich, dass Menschen eben nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung, dass es Rechtsstaatlichkeit gibt für alle, dass Freiheit für alle gilt und wir in einer Gesellschaft der Toleranz und der Vielfalt leben. Und ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, dass wir gemeinsam auch eintreten gegen diese Versuche, die Seele Europas und das, was unsere Gemeinschaft, unser Leben, unsere Lebensqualität ausmacht. Ich war Ich habe das diese Woche an zwei Stellen erlebt. Ich war am Montag Zeuge in einem Gerichtsverfahren, in dem es darum ging, dass jemand angezeigt worden war wegen Volksverhetzung, der erklärt hat, er würde schon dafür sorgen, dass am Ende nur die weiße Rasse übrig bleibt. Und wo es darum ging, genau sowas nicht durchzulassen, sondern einzutreten und Zivilcourage zu beweisen und Menschen, die solche Auffassungen vertreten, anzuzeigen, weil wir sowas nicht durchlassen dürfen und durchgehen lassen dürfen. Denn das sind die geistigen Brandstifter, die verantwortlich sind, dass dann andere Attentate begehen, wie das in Halle. Ich war am Freitag in Berlin, als dort die Jugendlichen von Fridays for Future vor der neuen Synagoge vorbeigezogen sind, in einem Schweigemarsch. Und das war einfach sehr bewegend, sehr eindrücklich, dass die jungen Menschen genau gemerkt haben, wenn es um ihre Zukunft geht, geht es auch darum, sich zu wehren gegen diese Versuche, unsere Gesellschaft zu zerstören. Deshalb glaube ich, dass das gemeinsame Eintreten für die Werte auch Europas sehr viel damit zu tun hat, eben diese Angriffe auf unsere Demokratie, auf unsere Gemeinschaft nicht zuzulassen. Wir hören jetzt nochmal Musik, und zwar Europa als Gitarrenstück.
Nein, habe ich leider nicht gefunden. Ich hatte gehofft, dass wir von Santana Europe da haben. Ich habe mich jetzt für etwas anderes entschieden. Vielleicht ganz gut als Gegenstück zu dem ernsten Thema eine etwas lustigere Nummer. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Dieter Heidmann, eine Seele für Europa.
Ich möchte noch einmal auf die Träume Europas zurückkommen. Denn am Anfang des christlichen Glaubens in Europa steht ebenfalls ein Traum. Nach der Apostelgeschichte erschien dem Apostel Paulus auf seiner Missionsreise entlang der Westküste der heutigen Türkei mitten in der Nacht im Traum ein Mann aus Mazedonien, also aus dem heutigen Griechenland. Dieser bittet ihn, komm herüber und hilf uns. Die Apostelgeschichte berichtet, wie Paulus mit seinen Begleitern umgehend nach Griechenland aufbricht, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hat, ihnen das Evangelium zu predigen, wie die Apostelgeschichte erzählt. Sie nehmen das nächste Schiff und gelangen in die römische Kolonie Philippi, wo sie bei einer gottesfürchtigen Frau mit Namen Lydia, einer Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, Aufnahme finden. Diese Lydia bildet dann mit ihrer Familie den Kern der ersten christlichen europäischen Gemeinde. Diese Erzählung aus der Apostelgeschichte, mehr als 2000 Jahre alt oder ja, fast 2000 Jahre alt, ist aus verschiedenen Gründen spannend. Sie erinnert daran, dass die Wurzeln unserer christlichen Kultur in Kleinasien liegen, auf der anderen Seite des Mittelmeers. Die erste europäische Christin war demnach eine Frau aus der heutigen Türkei. Im Übrigen keine Rechtlose oder Verfolgte, sondern eine wohlhabende Tuchhändlerin, eine Unternehmerin. Und Lydia hat nach der Apostelgeschichte auch die erste christliche Gemeinde in Europa geleitet. Eine reiche Türkin als Leiterin der ersten christlichen Gemeinde in Europa, die von einem Migranten aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet gegründet wurde, nämlich Paulus. Heute würde man das in der EU als eine Best Practice geglückter Integration anpreisen. Zu biblischen Zeiten war dieser Austausch zwischen den unterschiedlichen Ufern des Mittelmeers selbstverständliche Realität in Europa. Europa wird nicht in Frieden leben können, wenn nicht auch seine Nachbarn in Frieden leben. Das Mittelmeer galt den Römern immer als ein Mare Nostrum, als unser Meer. Und das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveräußerlichen Werte, Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben, wie die Präambel des EU-Vertrags die Seele Europas beschreibt, diese Werte haben ihre Wurzeln rund um das Mittelmeer. Die religiösen Wurzeln reichen zurück nach Jerusalem. Die Wurzeln der Demokratie liegen in Athen, und die Wurzeln des Rechtssystems im antiken Rom. Es ist daher eine absurde Idee, die Europäische Union nach Süden abschotten zu wollen. Eine solche Abtrennung Europas von den eigenen Wurzeln kann nur in neue Formen der Barbarei führen, wie wir sie gerade auf der anderen Seite des Mittelmeers ja erleben. Die Zukunft Europas liegt in seiner Weltoffenheit und nicht in einer wie immer definierten Abgeschlossenheit, sonst nimmt sich Europa seine eigene Lebensader. Wir werden nicht in Frieden leben können, wenn es auf der anderen Seite des Mittelmeers keinen Frieden gibt. Mein persönlicher Traum von Europa ist deshalb, dass Europa seine Verantwortung für die Welt wieder ernster nimmt, sich nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt, sondern auch mit den Menschen auf der anderen Seite des Mittelmeers. Das hatte übrigens schon Robert Schumann 1950 vorgeschlagen. Er hatte damals in seiner Europaerklärung geschrieben, Europa wird dann mit den vermehrten Mitteln, mit seinem Reichtum, die Verwirklichung einer seiner wesentlichsten Aufgaben verfolgen können, die Entwicklung des afrikanischen Erdteils. Wie weitblickend schon 1950. Mein Traum ist auch, dass es uns gelingt, die jetzige Europäische Union zu einer föderalen Republik weiterzuentwickeln, zu den Vereinigten Staaten von Europa. Dazu müssen wir die gemeinsamen Institutionen Europas stärken. Das Europaparlament sollte endlich die Rechte eines vollständigen Parlaments erhalten, insbesondere das Recht, selber Gesetze auf den Weg bringen zu können. Der Europäischen Kommission kämen dann die Befugnisse einer echten europäischen Regierung zu und der Europäische Rat, die Vertretung der Mitgliedstaaten, sollte in eine zweite Kammer des Parlaments umgewandelt werden, um nationale Alleingänge, die die Politik in Europa immer wieder ausbremsen, auszuschließen. Für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben Europas müssen wir die Handlungsfähigkeit der europäischen Institutionen stärken und nicht schwächen. Ich glaube, wir alle haben das erlebt nach der letzten Europawahl, wo die Menschen in Europa Spitzenkandidatinnen und Kandidaten gewählt haben über die Parteien und dann anschließend der Europäische Rat hingeht und eine Kommissionspräsidentin vorschlägt, die niemals zur Wahl stand. Und wir damit eine neue Kommission kriegen, die eigentlich niemand in Europa gewählt hat, die natürlich jetzt vom Parlament nochmal bestätigt werden muss. Aber wo man sich schon fragt, wozu bin ich dann eigentlich zur Wahl gegangen oder wozu habe ich kandidiert für die Europawahl, wenn am Schluss dann durch die Staats- und Regierungschefs Maßnahmen getroffen werden, die gar nicht mit dem übereinstimmen, was eigentlich bei den Wahlen herausgekommen ist. Und an diesen Stellen wird es wichtig sein, wirklich die europäischen Institutionen anders und neu aufzustellen und vor allem zu einer Stärkung des Europäischen Parlaments zu kommen. Denn das habe ich in den Jahren, in denen ich in Brüssel gearbeitet habe, als Vertreter der Kirchen immer wieder erlebt, dass das Europaparlament der Ort ist, wo wirklich die unterschiedlichen Interessen Europas zusammengebracht werden von den Vertretern der Menschen, von den Volksvertretern. Und deshalb ist mir das ein besonderes Anliegen, dass wir das Europaparlament stärken. Es ist wichtig, dass wir Europa näher zu den Menschen bringen. Eine Stärkung der europäischen Institutionen steht nicht im Widerspruch zu dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip, nach dem politische Entscheidungen immer möglichst nahe bei den Menschen getroffen werden sollten. Während wir für die Außen- oder die Sicherheitspolitik, für die Klimapolitik oder den europäischen Binnenmarkt mehr gemeinsame Politik brauchen, kann zum Beispiel eine grenzüberschreitende Regionalpolitik viel dazu beitragen, das Leben der Menschen vor Ort zu erleichtern. Ich arbeite ja in Baden und erlebe das dort jeden Tag, wie wichtig es ist, dass man zwischen Baden und dem Elsass einfach nur so rüberfahren kann, dass Handwerker, die auf der anderen Seite des Rheins arbeiten, nicht erst 15 Formulare ausfüllen müssen. Und wie dort eine Region zusammengewachsen ist, die Badener erzählen mir als Württemberg dann immer, wisst ihr, der Schwarzwald ist das, was uns nach Osten trennt und der Rhein ist das, was uns nach Westen verbindet. Wir müssen die Entscheidungen und Verantwortung in Europa jeweils dort verankern, wo sie die Menschen am besten erreichen. Und im Ergebnis wird das wahrscheinlich auf eine Schwächung der Nationalstaaten gegenüber einer gemeinsamen europäischen Politik einerseits und mehr Kompetenzen für die Regionen und Kommunen andererseits hinauslaufen. Wenn man das Unheil betrachtet, das der Nationalstaatsgedanke in den vergangenen Jahrhunderten über Europa gebracht hat, ist es eigentlich eine logische Konsequenz aus den Erfahrungen der Geschichte. Die jetzige Europäische Union zu einer europäischen Republik weiterzuentwickeln, erscheint angesichts der derzeitigen politischen Verhältnisse vielleicht noch unrealistisch, aber wir wissen doch, was Robert Schuman damals gesagt hat, der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Ohne eine Vision von der Zukunft Europas werden wir auch die Gegenwart nicht gewinnen. Europas Seele braucht frische Luft, wie Jacques Delors beschrieben hat, braucht einen gemeinsamen Zukunftstraum. Am Ende werden wir die Zukunft Europas nur gewinnen, wenn es uns gelingt, eine neue europäische Identität zu entwickeln. In den vergangenen zwei Jahrhunderten wurden die nationalen Identitäten in Europa durch Abgrenzung entwickelt. Die Deutschen sahen ihre Besonderheit gerade darin, worin sie sich von den Polen, den Tschechen oder den Franzosen unterschieden. Das ist eine nach hinten gewandte, rückwärtsgewandte Form von Identitätsbildung, die letzten Endes darauf basiert, dass wir Selbstbilder und Feindbilder konstruieren in Abgrenzung gegenüber anderen. Das erinnert ein bisschen daran, wie Jugendliche in der Pubertät versuchen, ihre eigene Identität durch Abgrenzung von anderen zu entwickeln. Ich glaube, dass wir unsere Identität dadurch entwickeln sollten, dass wir uns nicht an der Vergangenheit orientieren, sondern an der Zukunft. Das habe ich von meinem Freund Viktor gelernt. Viktors Vorfahren lassen sich keiner ethnischen Gruppe oder Nation zuordnen. Er hat eine schottische Urgroßmutter und einen Großvater aus Bangladesch und verschiedene afrikanische Vorfahren. Er ist ein Farbiger, gemischt aus vielen verschiedenen Nationen. Und das macht eine Identitätsbildung durch Abgrenzung aufgrund der Herkunft unmöglich. Aber Viktor hat mir einmal erzählt, wir sind die Menschen der Zukunft. Irgendwann wird die ganze Menschheit so sein, wie wir es schon heute sind. Und ich glaube, dieses Identitätsmodell von Viktor lässt sich auch auf die Zukunft Europas übertragen. Europa lässt sich nicht geografisch definieren und es lässt sich auch nicht kulturell oder religiös abgrenzen. Europa ist der Traum einer Gesellschaft, deren Seele die Menschenrechte, Freiheit und Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bilden. Europa ist im besten Sinne des Wortes eine Utopie, ein Ort, der noch nicht ist, aber schon im Werden ist. Und so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, eine Heimat, hat Ernst Bloch einmal gesagt. Dass Europa zur Heimat wird, geschieht nicht von alleine. Dazu braucht es Menschen, die sich für die Zukunft Europas engagieren. Mit ihren Träumen, mit ihrer Leidenschaft, mit einer neuen Begeisterung für Europa. Menschen, die sich für die Seele Europas einsetzen, sodass wir am Ende sagen können, sei unbesorgt, du Schöne, in einer herrlichen Zukunft tragen wir dich entgegen.
Radio Fips, die Lesebühne. Eine Seele für Europa, Dr. Dieter Heidmann. Plädoyer für eine europäische Leidenschaft. Und ich glaube, vielen Dank, Herr Dr. Heidmann, viel leidenschaftlicher kann man das Thema nicht vortragen und nicht darüber schreiben. Das Buch ist übrigens im Buchhandel erhältlich. Eine Seele für Europa. Ich möchte auch einen Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Es könnte die letzte sein. Dr. Med Daniela Oldersdorf, das Drei-Frühchen-Buch. Sie hat als Frauenärztin selbst drei Frühchen zur Welt gebracht. Zum Buch. Frauenärztin zu sein, hat mir nichts genutzt, denn ich bekam gleich drei Frühchen. Ich lag in meinem Krankenhausbett, es wurden Herztöne vom Kleinen aufgezeichnet, als eine Stationsschwester hereinkam und mich so gleich vorstellte. Das ist Frau Dr. O. Sie ist Frauenärztin und bereits zweifache Frühchenmama. Wenn Sie also eine Frage haben, sie hat Erfahrung. Nicht nur einmal wurde ich so vorgestellt. Und so war ich bald den meisten Schwangeren auf den Stationen bekannt. Ehrlich und offen schreibt die dreifache Frühchenmama Dr. Daniela Oltersdorf über ihre Schwangerschaft mit dem Kleinsten. Den Klinikaufenthalt und das erste Jahr zu Hause. Sie gibt unter anderem Tipps zum Stillen von Frühchen, dem etwas anderen Wochenbett und Hinweise zum richtigen Umgang auf der Intensivstation. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich habe Sie als verantwortlicher Redakteur durch die Sendung geführt. Herr Dr. Heidmann, Sie wollten noch einen Aufruf starten?
Ja, ich möchte einladen, wer sich für Europa engagieren will. Es bietet sich immer an, die Europa-Union, das ist ein parteiübergreifender Zusammenschluss der Menschen, die für die Einheit Europas arbeiten. Die finden Sie auch hier in Göppingen. Also wenn Sie Lust haben, den europäischen Traum zu verwirklichen, selbst mitzuleben, mitzugestalten, dann engagieren Sie sich doch zum Beispiel dort oder auch in vielen anderen Stellen, in der Städtepartnerschaft oder in politischen Parteien. Aber es gibt viele Möglichkeiten und ich würde mich freuen, wenn Sie alle da mitmachen.
Und ich habe noch ein ganz kleines bisschen Musik zum Abschluss, das, was zu Europa gehört.